Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es ist Nacht in Bethlehem. Nacht auf den Feldern, auf denen die Hirten Wache halten. Und es ist Nacht bei uns. Und wir lassen uns ein auf die Geschichte mit Maria, Josef und dem Kind, vertraut wie eine alte Melodie aus Kindertagen. Und wir hoffen doch, dass auch wir heute berührt werden von dem Wunder jener Nacht, als die Engel den Hirten vom Frieden sangen. Wir hören die Worte in unserer Zeit, Kriegszeit in Europa. Wir sehen die Bilder aus Kharkiv, aus Kiew, Cherson und Odessa. Menschen in ihren zerbombten Häusern, die sich am offenen Feuer eine Suppe kochen. Kinder in verschlissenen Daunenjacken und mit starrem Blick. Alte, denen die Tränen übers Gesicht laufen. Und wir reiben uns wund an dem Versuch, diese Hoffnung auf Frieden und Heil nicht aufzugeben. Vielleicht feiern wir anders in diesem Jahr. Vielleicht ernsthafter. Vielleicht mit dem Bewusstsein, dass vieles, auf das wir unser Leben bauten, brüchiger ist, als wir ahnten. Wir haben ja lange mit der Vorstellung gelebt, dass sich die Welt beherrschen ließe, dass sich das Leben in den Griff nehmen lässt. Dies entpuppt sich zunehmend als Illusion. Und in uns steigt die Frage auf nach dem, was wirklich wichtig ist, was wesentlich ist, wofür es sich zu leben lohnt. Und welche Hoffnung ich für meine Kinder habe. Es begab sich aber zu der Zeit, als ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Damit beginnt es. Und wir sind mittendrin in der Weltpolitik im Jahre Null. Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas beginnt im Zentrum irdischer Macht, Imperium Romanum, ein Edikt des Kaisers ergeht, dass alle Welt gezählt werden soll. Es ist das erste Mal in der Weltgeschichte, dass so etwas Berechnendes geschieht, wie Lukas betont. Und was sich so harmlos anhört, Volkszählung, das ist natürlich ein machtpolitisches Kalkül. Ein Herrscher versichert sich der Zahl seiner Untertanen, um sie militärisch und finanziell besser im Griff zu haben. Da gibt es kein Entkommen. Jeder und jede muss sich diesem Zwang der Zählung aussetzen, ohne Rücksicht auf persönliche Umstände und Verluste. Ja, wer die Zahlen kennt, hat die Macht. Menschen werden zu Objekten gemacht, können berechnet, verschoben, freigestellt, eingezogen werden. 1,3 Millionen, so erwägt der Kreml-Chef, demnächst in den Krieg zu schicken. Wenn nötig, mehr, wie er mit starrem Blick nachschiebt. Wie viel zählt ein Mensch? Und dann geschieht am äußersten Rand des Imperiums, in der angezählten Welt, etwas, das bis heute Menschen berührt, ihnen Trost und Hoffnung gibt. Und wir werden vor die Frage gestellt, wer hat die Deutungsmacht über diese Welt? Wem wollen wir folgen? Demjenigen, der die Welt berechnet, maximiert, beherrscht? Oder dem himmlischen Kind, das im Niemandsland geboren, im Futtertrog der Kreatur gebettet wird. Das Kind, das die Hirten suchten, weil es Heil und Frieden versprach. Wem wollen wir folgen? Genauer gesagt, wer wollen wir sein? Es waren einfache Menschen, denen die Hirten das Heil verkündigten. Was mag sie bewegt haben? Was mögen sie mitgebracht haben in den Stall? So frage ich mich manchmal. Was an Gedanken und Sorgen und Fragen? Das Licht, das ihnen auf dem Feld erschien, das fiel ja auf Menschen mit ihren je eigenen Lebensgeschichten. Menschen, die viel erlebt und manches erlitten hatten. Und vielleicht waren ihre Sorgen und Nöte gar nicht so anders als unsere. Vielleicht fragten sie sich, ob das eigentlich alles Sinn machte, diese harte Arbeit jeden Tag. Vielleicht kämpften sie auch mit dunklen Gedanken, wie lange ihr Körper das wohl noch mitmachte. Und was wird sein, wenn man alt und gebrechlich wird? Vielleicht sorgten sie sich um ihre Kinder und ob sie einen guten Weg ins Leben fänden oder auf Abwege gerieten. Vielleicht hofften sie, dass der Streit zu Hause endlich enden würde und man wieder einen Weg zueinander fände. Und vielleicht ist da auch einer unter ihnen, der sich fragt, ob er überhaupt wert ist, dass ihm solches geschieht, weil man doch gar nichts vorzuweisen hat und ein Niemand ist. Oder ob man womöglich vom Heiland fortgejagt wird, weil er ins Herz sieht und all die dunklen Seiten in meinem Leben offenbar werden. Was auch immer, sie kamen eilends und fanden beide, Maria und Josef und dazu das Kind in der Krippe liegen. Und dann Stille, Einkehr. Die Hirten schauen und beteten und niemand wird je genau wissen, was geschah in diesem Moment mitten in der Nacht. Sie kehrten wieder um. Sie gingen zurück in ihren Alltag, an ihre Arbeit, in ihre Familien. Sie gehen ihre alten Wege in ihren alten Schuhen. Alles wie zuvor. Es wird gezählt und gerechnet und wir sind auch nur ein kleines Rädchen im Getriebe, zumindest solange die Bilanzen stimmen. Also alles wie zuvor. Gottes Begegnungen sind zumeist nicht laut und grell. Es geht um die Verwandlung des Herzens. Und zumeist ist sie unscheinbar, ganz behutsam. Gottes Begegnungen richten auf. Da geht es um Wachsen und Heilen. Da verspürt vielleicht der oder die eine, die sich als niemand fühlte und meint, nichts vorweisen zu können und kein Ansehen zu haben, dass sie angesehen ist von Gott mit freundlichem Blick. Dass sie vor Gott gar nichts vorweisen muss, dass er oder sie ein einmaliger Mensch ist, von Gott gewollt und geliebt. Und der Mensch richtet sich auf. Und da ist der Mensch, der sich zeitlebens stark fühlte und sich nun fürchtet vor dem Alter und der Schwäche. Und er wird gewahr, dass der Wert seines Lebens nicht in der Stärke liegt. Und seine Würde nicht in seiner Leistung. Wenn Gott sich gezeigt hat als Kind, das hilflos und angewiesen ist auf die Fürsorge anderer, dann brauchen wir uns doch auch unserer Schwäche nicht zu schämen und können die Fürsorge der anderen dankbar annehmen. Und wer sich vielleicht schämt, weil sein Leben nicht geradlinig verlaufen ist, weil es da Finsternis gibt und Schuld, die einen nicht loslässt und manchmal begleitet einen das, was wir getan oder gerade nicht getan haben, ja hartnäckiger als jeder zweifelhafte Erfolg. Und dann fällt der Blick auf dieses Kind und das lächelt. Und in diesem Lächeln geht der Morgenstern auf wie nach einer durchwachten Nacht. Und Das Lächeln verspricht mir, dass es Licht gibt, auch für mich, dass Vergebung möglich ist. Und vielleicht fühle ich mich für einen Moment wie neugeboren. Ja, es lebt sich anders, wenn man den Blick Gottes auf seinem Leben spürt. Wenn man spürt, dass es mehr gibt als die harten Fakten. Wenn wir spüren, dass wir eine Seele haben, zu der Gott spricht. Nicht, dass wir das Geheimnis entschlüsseln könnten oder berechnen. Wer will Liebe berechnen? Nein, nachrechnen kann das keiner, aber spüren können wir sehr wohl, dass sich manchmal Himmel und Erde berühren und wir getragen sind. Liebe Gemeinde, von Bethlehem im Jahre von Christi Geburt zu uns ist es ein weiter Weg. Und zu diesem Weg gehören Glück und Lachen, aber auch Jammer und Schuld und Schmerzen und Tränen und Tod. Und auch heute Nacht wird das weitergehen, dass Menschen übereinander herfallen. Auch heute Nacht gibt es diesen unsinnigen Hass. Sterben Kinder, seufzt die Erde. Auch heute Nacht wird in manchen Häusern und Kliniken unserer Stadt geweint. Aber Gott selbst hat sich in diese Nacht gewagt, damit er bei uns ist. Sein Leben ist mit unserem verbunden, an hellen Tagen und in dunklen Nächten. Deshalb haben wir Hoffnung. Deshalb können wir mit Zuversicht in das neue Jahr gehen, weil die Liebe Gottes uns belebt und bewegt. Deshalb haben wir Mut. Wir stehen einander bei und helfen den Schwachen auf und wir lassen uns nicht klein machen. Mit uns geht der Gesang der Engel, fürchtet euch nicht. Und wir stimmen ein in ihr Lied. Wir singen es gegen die Hassparolen der Menschenverächter, gegen die Kampflieder der Kriegstreiber. Wir singen es gegen die Gleichgültigkeit. Fürchtet euch nicht. Die Liebe Gottes lässt uns hoffen, dass der Morgenstern aufgeht für uns und diese Welt. Amen.